Einen wunderschönen guten Morgen. Ich spreche jetzt mit Barbara Schlemmer von der Bürgerinitiative Keine A49. Hallo erstmal.
Guten Morgen.
Wir hatten ja schon öfters voriges Jahr miteinander zusammen gesprochen. Der Dannröderwald und die angrenzenden Wälder sind jetzt komplett gerodet. Es fangen schon wieder neue Rodungsarbeiten an für Zufahrtswege und irgendwelche Wälle oder was weiß ich, was ich mir darunter vorstellen kann. Vielleicht können Sie den Hörer und Hörerinnen ein bisschen erzählen, was gerade da los ist.
Also was wir halt beobachten, ist, dass eben abseits der Trasse im Dannröderwald auch seitlich Bäume gefällt worden sind. Da gab es wohl auch noch eine Baumhausstruktur, die noch im alten Jahr auch noch geräumt worden ist. Und dort Bäume gefällt worden sind, wurde behauptet, die wären beschädigt gewesen durch die Besetzung und deshalb hätten sie gefällt werden müssen. Das ziehen wir schon mal sehr in Zweifel, dass sie deshalb diese alten Eichen und Buchen abseits der Trasse gefällt haben. In der Region generell sind entlang vieler Landstraßen und Kreisstraßen ganz viele Bäume gefällt worden, jetzt noch im letzten Jahr auch Heckenzüge entfernt worden. Es ist eine riesige Streuobstwiese vernichtet worden, also die ist 25 Jahre hier von der örtlichen Naturschutzgruppe gepflegt worden. Ein Heckenzug, das sogenannte Maiserholz, das ist uns völlig illusor. Also wir können uns überhaupt nicht vorstellen, warum die das gefällt und gerodet haben. Das liegt überhaupt nicht auf der Trasse und da wird eine Verwüstung in der Landschaft herbeigeführt, die da hat man keine Worte für. Also ich kriege da täglich Bilder geschickt von Menschen, die völlig außer sich sind, dass man im Prinzip weit abseits der Trasse ja hier jeglichen Bewuchs quasi niedermacht. Das kann man gar nicht anders sagen. Es ist wie eine Kriegsführung gegen die Natur. Anders kann man das überhaupt nicht mehr bezeichnen.
Und das Ganze mit dem hessischen Grünen Umweltministerium in Vereinbarung oder wie stehen die dazu?
Also haben die sich mal geäußert? Die antworten ja nicht und es wurden ja da schon mehrere Anfragen von verschiedener Seite gestellt und dann gibt es darauf keine Antworten und jetzt sind sie ja angeblich auch nicht mehr zuständig, aber für diese Dinge, von denen ich jetzt gesprochen habe, waren sie ja noch zuständig in jedem Fall, denn das war ja alles vom 31.12., also vom Jahreswechsel. Seit dem 1.1. gab es jetzt diesen Übergang an die Bundesautobahnverwaltung, wo wir allerdings nicht wissen, betrifft es überhaupt die A49, diesen Ausbau? Denn da gibt es sehr viele ungeklärte Dinge bei dem Übergang. Da steht ja auch in Frage, ob überhaupt noch alle Verträge gültig sind. Also sollte jetzt der Übergang für die A49 und die Bundesauftragsverwaltung gelten? Sind überhaupt die alten mit DGS geschlossenen Verträge überhaupt noch gültig? Also schreiben ja diese Wirtschaftsblätter wie Handelsblatt und so weiter berichten ja permanent, dass es dort Übergangsschwierigkeiten gibt und dass auch rechtliche Probleme auftauchen, dass man überhaupt nicht weiß, was von dem, was am 31.12.2020 noch gegolten hat, überhaupt noch gültig ist jetzt nach dem Jahreswechsel. Und da stellen wir auch mal große Fragezeichen, wie überhaupt die ganzen Zuständigkeiten jetzt sind und wer für was noch verantwortlich ist. Denn das Bundesumweltministerium, die Svenja Schulze, das Ministerium von Svenja Schulze, schreibt immer zurück bei Anfragen, wir sind nicht zuständig für diese Ausgleichsmaßnahmen, für diese Naturmaßnahmen, das ist das Land Hessen.
Das Land Hessen müsste handeln, aber aus dem Augen, aus dem Sinn, sage ich jetzt mal so. Was passiert jetzt? Also die Streuobstwiesen und andere Bäume sind weg. Das ist ja nicht im Planfeststellungsbeschluss. Wie können Sie oder andere Menschen dagegen vorgehen? Also die Bäume kommen deswegen nicht wieder, aber man muss ja irgendwie mal dagegen vorgehen, damit es dann nicht eine Symbolwirkung hat für andere Projekte.
Ja, also für uns hat es eine wirklich verheerende Symbolwirkung, denn wir kämpfen ja gegen den Artenschutz, gegen den Klimawandel und gerade auch Artenschutz ist ja ein Riesenthema und jetzt wird ja im Prinzip der Lebensraum vieler Arten dadurch komplett vernichtet. Ja, also hier ist ja lange ein Bild durch alle Social-Media-Kanäle gegangen von der kleinen Eule, die im Dannröderwald auf dem Baumstumpf gesessen hat, deren Höhle offensichtlich nicht mehr vorhanden war an der Stelle. Und so, es wird ja auch berichtet von Tieren, die nachts durch die Dörfer irren in Dannrod und im Übrigen auch enorm gestört werden durch diese Lichtemissionen, die Tag und Nacht dort sind. Also man hat ja die gesamte Dannröder Waldtrasse jetzt ungefähr eingezäunt und die ist auf 3 Kilometer Länge mit Flutlicht ausgestattet und das Flutlicht brennt die ganze Nacht so, dass man es auf der südlichen Seite in Gemünden sieht noch, das ist kilometerweit weg, und auf der nördlichen Seite in Stadtallendorf, das ist auch einige Kilometer weit weg. Die Leute berichten, dass sie das dort nachts sehen und davon sozusagen gestört werden, und natürlich wird auch das, die ganze Tierwelt davon gestört, wenn da permanent nachts das Licht brennt. Also ich selbst habe schon an die obere Naturschutzbehörde geschrieben, als die Zeit der Kranichzüge war, weil natürlich auch für die Vogelzugrouten ist das ja totaler Wahnsinn, wenn sich plötzlich die Bedingungen so dermaßen ändern. Also das ist in Summe ein Rieseneingriff in die ganze Tierwelt, die wird völlig irritiert. Und in der Natur nimmt man ihnen die Rückzugsgebiete und die Lebensräume. Und das, wo ständig davon die Rede ist, nach dem IPCC-Bericht, dass die Lebensräume der Arten geschützt werden müssen. Und ich erinnere mal daran, dass Deutschland, glaube ich, 14 Vertragsverletzungsverfahren gerade eben hat von der EU, weil eben in Deutschland diese ganzen Richtlinien für den Natur- und Umweltschutz nicht eingehalten werden. Übrigens auch den Wasserschutz. Und deshalb verfolgen wir das. Wir dokumentieren das jetzt im Einzelnen. Dann lassen wir das überprüfen, dürfte man das überhaupt machen oder nicht, und dann, wie wird denn das überhaupt ausgeglichen, denn wenn man solche gravierenden Eingriffe in die Natur vornimmt, muss man das ja auch ausgleichen, und wir prüfen jetzt erstmal, ist es eine Abweichung von der Planfeststellung oder ist überhaupt ein Plan drin, aber das sind aus unserer Sicht jetzt erstmal alles Abweichungen, und wie kommen die dazu, das überhaupt zu machen, und wie wird es ausgeglichen, und notfalls, also wir geben das an die Naturschutzverbände, und wo eine Klagemöglichkeit besteht oder eine Anzeigemöglichkeit, werden wir das jetzt auch machen. Das Problem ist halt, dass die Naturschutzbehörden so unter Druck stehen, also die antworten nicht mal. Wenn ich an die obere Naturschutzbehörde schreibe, da kriege ich nicht mal eine Antwort. Und dann habe ich auch nachgefragt nach diesem, wir nennen das hier Guantanamo, das ist dieses Logistikzentrum, was die Polizei errichtet hat am südlichen Ende des Dannröder Waldes auf einer landwirtschaftlichen Fläche, die kurzfristig enteignet worden ist. Nach unserer Sicht liegt das abseits der Trasse, und der enteignete Bauer hat auch gesagt, es liegt abseits der Trasse. Und dort hat man dieses riesen Logistikgebiet da gebaut, in Boden gestampft. Und da habe ich bei der Baubehörde nachgefragt, ob das überhaupt genehmigt ist und ob das in der Planfeststellung drin ist. Da kriegen Sie keine Antwort. Da kriegen Sie nur noch die Antwort, dass man dafür nicht zuständig ist. Dann fragt man zurück, wer ist denn zuständig? Und darauf gibt es dann keine Antwort mehr. Die antworten einfach nicht.
Das kenne ich irgendwie vom hessischen Umweltministerium, den habe ich einen Brief geschrieben, da habe ich keine Antwort bekommen, also ja. Nur eine Antwort, dass weitergeleitet wird. Vom hessischen Innenministerium habe ich Antworten bekommen. Die letzte Antwort, die ich bekommen habe, ist sehr ausschweifend, und die verweist mich auf das Gericht mit einer Telefonnummer. Da muss ich jetzt erst nochmal dranbleiben. Irgendwie kenne ich das. Also aus dem Augen, aus dem Sinn, und jede Behörde schiebt es auf die andere.
Ja, sie finden einfach gar keinen Verantwortlichen. Jeder sagt, ich bin nicht verantwortlich, und gibt eine andere Verantwortung oder gibt gar keine Verantwortlichkeit an. Das ist jetzt die neueste Vorgehensweise. Es gibt überhaupt keine Verantwortlichen mehr, die benannt werden. Und da stehen sie und stochern im Nebel, weil sie können keinen verantwortlich machen. Sie haben keinen.
Genau, wir haben keinen, um diese Projekte durchzusetzen. Wie sieht es gerade aktuell aus? Sind noch Aktivistinnen irgendwie auf den Trassen oder passiert gerade irgendwie was Aktivistisches?
Ja, wir haben ja wieder eine neue Besetzung. Da waren wir selber jetzt komplett überrascht. Die ist in der letzten Woche entstanden, soweit wir wissen. Also ich selbst habe Kenntnis davon erhalten, zwei Tage vorm Jahreswechsel, also am 29. war das wohl. Da wurde ich also informiert, dass es im Herrenwald, im Glehntal quasi, an der B62, am Beginn des Herrenwaldes eine neue Besetzung gibt. Und dort waren auch schon bereits am Sonntag und am 1. gab es einen Neujahrsspaziergang dorthin in kleiner Runde wegen Corona. Rufen wir jetzt im Moment überhaupt nicht zu großen Aktionen auf, auch nicht zu großen Waldspaziergängen, sondern da gehen Menschen in kleinen Gruppen hin und schauen sich das an, und da gibt es eine neue Besetzung. Aber ich war selbst noch nicht da, weil ich selbst jetzt erst mal 2 Wochen krank war und noch nicht ausrücken konnte sozusagen.
Gut, wenn man nicht ausrücken konnte. Und die BI, braucht sie irgendwelche Unterstützung, und die Aktivistinnen, also es sind ja weitreichende Strukturen und es sind vor allen Dingen sehr solidarische Strukturen auch mit den Anwohnerinnen, was ich ja sehr, sehr schön finde.
Ja, also wir sind ja jetzt dabei, sozusagen uns neu aufzustellen, und wir hatten gestern eine Vernetzungskonferenz mit 28 Akteuren und da wurde auch diskutiert, wie geht's weiter. Es ist ja so, dass die Camps noch bis 28. Februar genehmigt sind und weiterlaufen auch. Also die Mahnwache Schmidthof ist noch besetzt, die auch jetzt zuständig ist quasi für diese Besetzung im Herrenwald. Und die Mahnwache Dannenroth ist ja sowieso noch besetzt. Dort gibt es das Camp noch, die ganze Infrastruktur ist noch vorhanden, die Küfer, die Küche für alle ist noch vorhanden. Und man hat auch dort Möglichkeiten, ein Sani-Zelt für die Versorgung von Verletzten, wenn das jetzt keine schweren Verletzungen sind. Da gibt es auch eine Ärztin, die zweimal die Woche die Aktivisten versorgt, falls Verletzungen vorliegen und entsprechendes ausgebildetes Sanitäts- und Rettungspersonal. Und die Strukturen laufen ja weiter und wir orientieren uns aber jetzt schon in die Zukunft. Denn wir haben ja das schon sozusagen proklamiert. Ich hatte ja ein großes Interview in der Frankfurter Rundschau, wo wir auch schon klar gemacht haben, das wird weitergehen und die Sache hier wird bis zum Klimacamp auswachsen, überregionaler Bedeutung. Und wir werden hier, das wird wahrscheinlich also wirklich tatsächlich realisierbar sein, einen Stützpunkt in Dannenroth bilden, von dem aus nicht nur die A49 weiter begleitet wird, sondern eben der Klimaschutz insgesamt als Thema durch ein Klimacamp sozusagen auf eine bundesweite Bedeutung, also die soll einfach dadurch unterstützt werden. Wir wollen da in die Richtung auch politisch weiterarbeiten.
Jetzt eine allerletzte Frage. Wissen Sie zufälligerweise, wie es den zwei Aktivistinnen geht, die aus den Seilen gestürzt wurden oder aus den Triports von der Polizei?
Also wir wissen von den beiden Wirbelbrüchen wissen wir nichts. Da gibt es keinen Kontakt, also wir wissen überhaupt nicht, wo die Personen sich aufhalten, gegebenenfalls, weil sie ihre Identität auch noch nicht preisgegeben haben. Das war ja auch immer deren Konzept, dass sie eben ihre Identitäten oftmals nicht preisgeben. Wir wissen es im Moment nicht. Wir wissen nur von dem einen Fall, von dem jungen Mann, der ja da mit einem Schlagstock am Kopf verletzt wurde. Das ist ja jetzt auch groß durch die Presse gegangen, den man dort im Krankenhaus noch verhaften wollte, also der, wo auch wirklich die Polizei eine andere Darstellung gibt als der junge Mann selber. Ihm zufolge hat er einen Schlagstock abbekommen, am 10. November war das bei einer Räumung und ist mit Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert worden und wurde untersucht und währenddessen haben Polizisten ihn dann, als das medizinische Personal draußen war aus dem Zimmer, haben ihn angeblich am Bett festgeschnallt mit Handschellen und haben angefangen, ihn auszuziehen und ihn zu visitieren, als dann das ärztliche Personal wieder ins Zimmer gekommen ist und die Polizei gebeten hat, dann doch mal den Raum zu verlassen. Und dieser Mann, das wissen wir jetzt, der hat das an die Öffentlichkeit gebracht und hat ja auch Strafanzeige gestellt, hat einen Anwalt genommen. Und das ist jetzt ein Fall, von dem wir Kenntnis haben und wo wir wissen, dass es dem besser geht, aber dass der auch noch mit den Folgen der Kopfverletzung natürlich zu kämpfen hat.
Das ist natürlich ein starkes Stück, dass die Polizei im Krankenhaus Menschen versucht festzunehmen. Ja. Also wo bewegen wir uns gerade?
Ja, also da kann ich Ihnen auch gern den Artikel noch zukommen lassen. Das war jetzt in der letzten Woche. Es ist, ich glaube, zuallererst in der Taz berichtet worden und dann in der Frankfurter Rundschau nochmal und kann ich Ihnen gern zukommen lassen. Also da waren wir auch komplett entsetzt, wie weit diese Eingriffe da gegangen sind. Und wir kriegen auch jeden Tag, also ich kriege jeden Tag noch Berichte von Personen, die festgenommen worden sind, die visitiert worden sind und die mir berichten, wie das verlaufen ist. Und da muss ich sagen, es hat eine gewisse, ist ein Muster erkennbar, bedauerlicherweise, dass die Vorgehensweise dieser Einschüchterungsversuche wegen Kleinigkeiten, so massive Interventionen der Polizei herbeizuführen, dass das Muster sind, die tatsächlich erschreckend sind aus meiner Sicht, weil es sind keine Einzelfälle. Also ich habe mindestens 20 bis 30, muss ich mal zusammenzählen, solche Zuschriften, die ich auch alle weiterleite an Vertreter der Linken im Bundestag und des Landtags. Und dort sollen ja auch entsprechende Untersuchungsausschüsse dann mal die Dinge beleuchten und gucken, wie das da verlaufen ist. Das hat aus meiner Sicht dringende Nachbereitung, ist da erforderlich.
Gut, da danke ich Ihnen erstmal recht herzlich für das Gespräch. Wir bleiben am Ball, Sie bleiben am Ball, ich bleibe am Ball und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ne?
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.